was tun wir? Wir gehen in die Hall of Fame der Bibel. Die Hall of Fame der Bibel steht im Hebräerbrief Kapitel 11. Dort werden uns verschiedene Persönlichkeiten vorgestellt, die verschiedene Aspekte des Glaubens an den lebendigen Gott in besonderer Weise vorgelebt haben. Und das Oberthema in diesen Bibeltagen ist ja ein bisschen geistliche Persönlichkeit ohne Krampf. Also wie kann ich ein Mensch werden, dessen Persönlichkeit sich so entwickelt, dass er Jesus ähnlicher wird, ohne dass das in Krampf und eine erdrückende Mühe ausartet. Davon werden wir hier immer wieder, das werden wir immer wieder berühren, das Thema, und wir werden es an jeder einzelnen Person aus der Hall of Fame der Bibel in Hebräer 11 werden wir das kennenlernen. Jetzt gehen wir nach Hebräer 11, Vers 7. Für die, die eine Bibel dabei haben oder eine Bibel-App. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7. Wenn Andreas Loder einen von 16.000 großen braunen Säcken öffnet, erinnert das an eine archäologische Grabung. Vorsichtig Schicht um Schicht sichtet der Diplomarchivar des Bundesarchivs den Inhalt. Bloß nicht auskippen und bloß nicht wühlen, heißt die Devise. Nichts soll durcheinander geraten, kein Schnipsel, der sich in diesen Säcken befindet, soll aus dem Zusammenhang gerissen werden. Loder leitet die Abteilung manuelle Rekonstruktion im Stasi-Unterlagenarchiv, das seit 2021 zum Bundesarchiv gehört. Per Hand puzzeln der 43-Jährige und 10 Kollegen zerrissene Akten der DDR-Staatssicherheit zusammen, Stück für Stück. Das Projekt läuft seit 30 Jahren, 600 Säcke voller Papier, manche fast 30 Kilo schwer, wurden wieder in lesbare Dokumente verwandelt. 1,7 Millionen Blätter sind das. Die Masse erschlägt einen manchmal, sagt Loder, zumal noch weitere 15.400 Säcke warten. Erst in 350 Jahren wird die Arbeit beendet sein. Ich denke, man kann, ohne zu übertreiben, feststellen, hier ist Beharrlichkeit gefragt. Beharrlichkeit, die sich auch angesichts der Perspektive, nun rund 350 Jahre puzzeln zu müssen, nicht entmutigen lässt. Und jetzt wird es um einen Mann gehen, dessen Auftrag dem dieser Mitarbeiter in der Stasi-Aktenbehörde in nichts nachsteht, zumindest was die geforderte Beharrlichkeit angeht. Und in der Tat, er war ein Mann der Beharrlichkeit. Worin seine Aufgabe bestand und warum sie so viel Beharrlichkeit erforderte, darum soll es jetzt gehen. Und wie im Vorübergehen werden wir dabei eine ganze Menge über geistliche Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Noah oder die Beharrlichkeit des Glaubens heißt darum das Thema dieser Bibelarbeit jetzt. Und wir hören aus dem Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Das ist ein Vers, der es in sich hat. Es ist nur ein kleiner Vers und doch hat er so viel zu sagen über das Leben jenes geheimnisvollen Mannes, der auf Anordnung Gottes einen schwimmfähigen Kasten, die sogenannte Arche, baute. Lernen wir ihn und sein Leben ein bisschen kennen. Punkt 1, Noahs Einsamkeit. Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Noah ist eine der herausragenden Persönlichkeiten des Alten Testaments und er war ein Mann, der in sehr schwieriger Zeit gelebt hat. Mit Sicherheit waren die Zeiten schwieriger, als wir sie heute erleben. Trotzdem hat er sich nicht beklagt, sondern sein langes Leben, 950 Jahre, wurde er, so steht es im ersten Buch Mose, Kapitel 9, Vers 29, er hat sein langes Leben sehr konsequent und sehr beharrlich mit Gott gelebt. Das Urteil der Bibel über Noah fällt folgerichtig auch sehr positiv aus. Die Bibel sagt, Noah war ohne Tadel zu seinen Zeiten und wandelte mit Gott. So berichtet es das erste Buch Mose in Kapitel 6, Vers 9. Die Bibel berichtet dann weiter, dass Noah 500 Jahre alt war, als er den Auftrag bekam, die Arche zu bauen. So steht es im ersten Buch Mose, Kapitel 5, 32. Und dass er 600 Jahre alt war, als die Sintflut begann. 1. Mose 7, Vers 11. Insgesamt hat er also 100 Jahre an seiner Arche gebaut. Naja, das sind ziemlich große Zeiträume. 100, 500, 600 Jahre. Also ich denke, man kann sagen, für Noah wäre ein heutiger Greis von 95 Jahren ein junger Spund gewesen, der noch nicht trocken hinter den Ohren ist. Und natürlich hören sich diese biblischen Zeitangaben für unsere Ohren ziemlich ungewöhnlich an. Und manche Leute würden schlicht drüber lachen. Sie würden sagen, so ein Schmarrn, so alt wird doch kein Mensch. Trotzdem bleibt die Bibel dabei. Sie weist uns darauf hin, dass die Lebensbedingungen damals, also vor der Sintflut, andere waren, als wir sie heute kennen. Und das ist wichtig. Wir gehen in der Regel davon aus, dass am Anfang der Welt im Wesentlichen dieselben Lebensbedingungen geherrscht haben, wie wir sie heute kennen. Und darum sind wir zunächst einmal wenig geneigt, den Angaben der Bibel über die hohen Lebensalter der ersten Menschen Glauben zu schenken. Wir schütteln diese Dinge eher unwillig ab. Das ist leider falsch. Die Lebensbedingungen vor der Sintflut waren in der Tat andere als nach der Sintflut. Die Welt nach der weltweiten Flut war eine andere als davor, klimatisch sowieso, aber auch in manch anderer Hinsicht. Werfen wir einen kurzen Blick darauf. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 5 bis 6, heißt es, dass das Land damals durch Nebel, also nicht durch Regen, bewässert wurde. Das war das eine. Außerdem gab es Flüsse, die den Garten Eden mit der notwendigen Feuchtigkeit versorgten. Aber diese Flüsse waren seltsam anders als unsere Flüsse heute. Es waren ziemlich geheimnisvolle Flüsse. Setzen wir die biblischen Informationen einmal sorgfältig aneinander. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 10 heißt es, dass im Garten Eden ein großer Strom entsprang. Aha, da war also eine Quelle, da entsprang ein Fluss, der den Garten bewässerte. Und hochinteressant ist nun, wie die Bibel diesen Strom beschreibt. Da heißt es in 1. Mose 2, 10 bis 14, und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der zweite Strom heißt Gion, der dritte Strom heißt Tigris und der vierte Strom ist der Euphrat. Tja, daran ist etwas seltsam, und das ist die Reihenfolge von Haupt- und Nebenströmen. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir heute den Verlauf eines Flusses von seiner Quelle bis zu seiner Mündung beschreiben, dann betrachten wir zuerst die Quelle und folgen dann dem Lauf des Wassers bis zur Mündung, oder? Wir folgen dem Lauf des Wassers und das liegt ja auch sehr nahe. Und wir sehen dann, wie so ein Fluss zwar sehr klein anfängt mit einer Quelle, aber dann durch die vielen Nebenflüsse allmählich immer größer wird und immer größer und am Ende irgendwo ins Meer mündet. Man kann das zum Beispiel wunderbar beim Amazonasstrom in Brasilien sehen, aber natürlich auch beim Rhein oder bei der Elbe oder der Mulde. Also wir wissen, wir sind ja nicht dumm, ein großer Strom fängt sehr klein an, vielleicht mit einem Bächlein, aber er endet groß. So weit, so klar. Und jetzt führen wir uns noch einmal den biblischen Bericht vor Augen, wie der die Flüsse im Garten Eden beschreibt. Ist es da auch so, dass da die Flüsse von ganz klein nach ganz groß verlaufen? Oh nein, das ist nicht so. Der biblische Bericht spricht zuerst von einem großen Strom, der im Garten Eden entspringt. Und danach beschreibt er, wie dieser Strom sich aufteilt und kleiner wird und kleiner und sich verzweigt in vier kleinere Nebenströme und von da an sicher noch in weitere, noch kleinere Nebenflüsse und Nebenflüsschen und so weiter. Das heißt, der biblische Bericht fängt nicht bei den vielen kleinen Flüsschen an oder einer kleinen Quelle, sondern er fängt bei dem großen Strom an und beschreibt, wie der sich verzweigt und allmählich immer kleiner wird. Auch der biblische Bericht folgt dem Lauf des Wassers. Und das ist nun wirklich interessant, denn man kann mit großer Wahrscheinlichkeit daraus eines entnehmen: die Flüsse im Garten Eden flossen anders herum. Sie fingen nicht klein an und wurden sehr groß, wie das bei uns heute ist, sondern sie fingen sehr groß an und wurden immer kleiner. Will sagen, die Bewässerung des Garten Eden lief ganz offensichtlich so, dass das Wasser des großen Stromes sich in mehrere kleinere Flüsse und Flüsschen verteilte und so das Land bewässerte. Naja, könnte man jetzt aber doch vielleicht einwenden, wenn das denn so war, wo hatte denn der große Strom sein Wasser her? Eine berechtigte Frage. Wo hatte denn der große Strom sein Wasser her, wenn er es beständig an die vier großen Nebenflüsse und die vielen kleinen weiteren Verzweigungen abgab? Aber auch hier lässt uns die Bibel nicht ohne Antwort. Im 1. Buch Mose Kapitel 7, Vers 11 heißt es, dass zu Beginn der Sintflut die Brunnen der großen Tiefe aufbrachen. Da heißt es, in dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf. Also, nicht mit Regen begann die Sintflut, der Regen kam hinzu, sondern die Sintflut begann mit dem Aufbrechen der Brunnen der großen Tiefe. Wer oder was waren diese Brunnen der großen Tiefe? Nun, ernstzunehmende Geowissenschaftler heute sind der Auffassung, dass die Brunnen der großen Tiefe riesige Wasserkammern unter der Erdoberfläche waren, die miteinander in Verbindung standen. Als die Sintflut begann, brachen diese gigantischen Wasserkavernen, möglicherweise aufgrund von Erdbeben, ein und das Erdreich, was über ihnen zusammensackte, drückte das Wasser nach oben heraus. Und so gelangten in sehr kurzer Zeit sehr große Wassermengen an die Erdoberfläche und überschwemmten das Land. Sie müssen sich vorstellen, das sind vielleicht Kaskaden gewesen, Wasserkaskaden, die einen Durchmesser von 10 Kilometern hatten. Sehr groß. Aber was für eine Funktion hatten diese gewaltigen Wasserkammern vor der Sintflut? Nun, sehr wahrscheinlich speisten sie unter anderem den großen Strom, der im Garten Eden entsprang, und lieferten ihm Wasser. Und dieses Wasser wurde dann durch die vier Nebenarme des großen Flusses über das Land verteilt und bewässerte den Boden. Und damit ist klar, es gab damals keinen Regen, weil Regen gar nicht nötig war. Das Land im Garten Eden wurde von dem großen Strom bewässert, der das kostbare Wasser durch die vielen Nebenflüsse in dem ganzen Garten Eden verteilte. Und der große Strom im Garten Eden erhielt sein Wasser aus den Brunnen der großen Tiefe. So funktionierte das Wassersystem vor der Sintflut im Garten Eden und sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das heißt, weder Noah noch irgendwer der Leute, die Noah kannten und damals lebten, keiner von ihnen wusste, was Regen ist. Und natürlich wussten sie erst recht nicht, was eine vernichtende Flut ist. Wir wissen das, aber die damals nicht. Wir wissen das auch, dass es die Sintflut gegeben haben muss, weil wir weltweit versteinerte Tiere und Pflanzen finden, die Überbleibsel der Sintflut sind. Aber die Menschen damals müssen Noahs Vorstellung von einer großen Flut für die reine Fantasterei gehalten haben. Und es zeigt die Qualität und die Beharrlichkeit von Noahs Glauben, dass er Gottes Wort als unfehlbare Wahrheit annahm und sich darauf einrichtete, obwohl seine ganze Lebenserfahrung von circa 500 Jahren dagegen sprach. Was haben wir denn für Lebenserfahrung? Naja, wenn es hochkommt, mal 80 Jahre. Da hätte Noah nur gelacht und gesagt, du weißt gar nichts. 80 Jahre ist nichts, ich habe 500 Jahre Lebenserfahrung. Da können wir drüber reden. Und doch setzte er sein Vertrauen auf ein göttliches Wort über das, was man noch nicht sah. So, nun ist es so, nach der Sintflut war die Ökologie der Erde verändert. Darum wurden die Leute auch nicht mehr so alt. Die Bibel stellt das ausdrücklich fest. Nach der Flut pendelte sich das Leben der Menschen um die 80 Lebensjahre ein. Das kann man nachlesen im Psalm 90, Vers 10 und in 1. Mose 11, 10 bis 26. Noah mit seinem sehr hohen Lebensalter gehört also in die Zeit vor der Sintflut hinein. Gut, also er war 500 Jahre, als er den Auftrag von Gott bekam, die Arche zu bauen. Und er hat 100 Jahre an diesem Schiff gearbeitet. 100 Jahre Schiffbau. Die müssen für Noah recht schwierig gewesen sein. Wir werden auch gleich sehen, weshalb. Aber zunächst mal nehmen wir dies zur Kenntnis. Es waren Jahre, in denen das Böse rund um Noah hässlich triumphierte. Im 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 5 bis 6 heißt es, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da schmerzte es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Also es muss eine üble, respektlose Zeit gewesen sein, die Zeit Noahs. Eine Zeit tiefsitzender Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Eine Zeit tiefsitzender Gleichgültigkeit der Wahrheit gegenüber. Eine ichhafte Zeit. Eine Zeit, in der der lebendige Gott und das ewige Leben bei den Menschen keinerlei Wert mehr hatten. Das heißt, es muss sehr still gewesen sein um Noah. Genauer, es muss sehr einsam gewesen sein um ihn und seine Familie. Denn sie zogen ja nicht mit im allgemeinen Trend ihrer Zeit. Sie ehrten Gott durch den Glauben, wie es im Hebräerbrief heißt. Und das liest sich so schön locker leicht in der Bibel, dass Noah ohne Tadel war vor Gott und mit Gott wandelte und Gott durch den Glauben ehrte. Wir lesen das, ja? Wir lesen das, wir nehmen es zur Kenntnis, wir nicken es ab. Wir sagen, ja, ja, kennt man, ohne Tadel vor Gott, ja, ja. Aber ohne Tadel vor Gott zu sein und mit ihm zu wandeln und ihn zu ehren durch den Glauben, das war nichts zum Abnicken. Es bedeutete konkret für Noah und seine Familie, dass sie isoliert wurden von den Menschen. Noah war ein Fremdkörper um Gottes Willen. Er war ein einsamer Mann. Er wurde sehr wahrscheinlich verachtet, gemieden und geschnitten. Für die Menschen war er ein Anlass zu Spott und Häme, nicht aber zu Bewunderung und Anteilnahme. Und wenn Gott das Urteil über einen Menschen fällt, dass er ohne Tadel ist und mit Gott wandelt, dann bedeutet es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch die Einsamkeit unter den Menschen bitter zu spüren bekommt. Mindestens zeitweise. Also, es geht immer nur eins. Entweder die Zustimmung und Gemeinschaft mit dem Gott der Bibel, mit Jesus, dem Auferstandenen, oder die Zustimmung und die Gemeinschaft mit Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht immer nur eins von beiden, aber es geht nicht beides gleichzeitig. Noah hat sich, und schon das macht ihn zum Vorbild, für die Gemeinschaft mit Gott entschieden. Und er beklagte sich nicht. Wenn man die Berichte liest, Noah beklagt sich nicht. Er hat sich nie beklagt, dass er missachtet und wahrscheinlich auch angefeindet wurde. Er beklagte sich nicht, dass er die Erfahrung bitterer Einsamkeit um Gottes Willen machte. Warum? Warum wurde Noah zu so einer Persönlichkeit, die nicht nörgelte und klagte, obwohl genug Anlass dazu bestand? Antwort: Er beklagte sich nicht, weil er einfach zu viel Respekt vor dem lebendigen Gott hatte und ihn nicht durch Jammern herausfordern wollte. Er ehrte Gott wirklich durch den Glauben. Er war beharrlich. Und diese Ehrfurcht vor Gott, die hat ihn zu einer geistlich sehr tragfähigen Persönlichkeit gemacht. Wie steht es mit unserer Ehrfurcht vor Gott? Wie weit trägt sie uns? Naja, sagen jetzt vielleicht manche, Ja, die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die kenne ich. Die kenne ich nur viel zu gut. Und ich finde sie abscheulich. Und es stimmt, Einsamkeit ist für viele Menschen ein existenzielles Problem. Ein Problem, das sie nur allzu gern loswerden. Einsamkeit kennen wirklich viele, aber dann gibt es eben noch diese besondere Einsamkeit, die nicht alle Menschen, sondern die nur die Christen erfahren. Eine Einsamkeit, die eine stete Begleiterin all derer ist, die an Jesus glauben. Was ist das für eine Einsamkeit? Es ist die Einsamkeit derer, für die das Leben mit Jesus höchste Priorität hat. Und die Umwelt registriert sehr rasch, dass hier ein Mensch ist, dessen höchstes Gut die Liebe zu Jesus ist. Die Menschen kriegen das sehr schnell spitz. Man könnte sagen, gottlose Menschen sind in dieser Hinsicht sehr sensibel. Und das lässt sie dann instinktiv auf Abstand gehen. Menschen sind von Natur aus, auch wir waren das, bevor wir Christen wurden, Menschen sind von Natur aus Konkurrenten Gottes. Die Bibel sagt es noch etwas schärfer in Jakobus 4, Vers 4. Sie sagt, Menschen sind von Natur aus Feinde Gottes. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist, fragt Jakobus. Und weil das so ist, darum grenzen sich Menschen in der Regel von Christen ab. Sie merken, dass sie mit dem Gott, der im Leben der Christen lebt, nichts zu tun haben wollen. Sie merken, dass sie ihn nicht ertragen. Vielleicht merken sie auch, dass sie ein völlig ungeklärtes Verhältnis zu Gott haben und kein Interesse daran, dieses ungeklärte Verhältnis jemals zu klären. Und darum grenzen sie sich von Christen ab, weil die Christen in ihnen Reste von Selbstzweifeln mobilisieren. Manche machen sich über die Schwächen der Christen lustig und natürlich haben Christen Schwächen. Das ist doch klar. Manche erleben, dass sie in ihrem Bekannten- und Kollegenkreis, bei der Arbeit oder bei den Nachbarn im Dorf ausgegrenzt werden. Man redet nicht so richtig mit ihnen. Das ist die Einsamkeit um Jesu Willen. Wir wollen es also nicht kleiner machen, als es ist. Die Einsamkeit um Jesu Willen tritt zeitweise auf und sie gehört zum Leben in der Nachfolge Jesu dazu. Das ist unvermeidlich. Und weil das so ist, darum bedeuten den Christen die Gemeinden so viel. Denn dort in der Gemeinde treffen sie auf andere Christen, deren höchstes Gut ebenfalls die Liebe zu Jesus ist. Und die Einsamkeit um Jesu Willen, die gibt es in der Gemeinde nicht. Da nicht. Und darum ist die Gemeinde für sie ein Ort des Aufatmens, eine Art Zuhause. Und darum die Frage, sind sie bereit, eine Persönlichkeit zu werden, die die Einsamkeit um Jesu Willen annimmt, wenn sie zeitweise auftritt? Oder neigen sie dazu, innerlich zu nörgeln oder bitter zu werden? Weichen Sie aus, wenn Sie mit Menschen zusammen sind, die Gott nicht kennen. Neigen Sie dazu, dann Kompromisse zu machen und mit dem Strom zu schwimmen, weil Sie nicht einsam sein wollen. Verschieben Sie die Prioritäten in Ihrem Leben, wenn es ernst wird und Sie um Ihres Glaubens willen auch mal einfach ausgelacht werden oder ausgegrenzt. Klar ist jedenfalls, die geistliche Persönlichkeit, zu der Sie und ich nach Gottes Willen werden sollen, ist eine Persönlichkeit, die auch die Einsamkeit um Jesu Willen, wenn sie zeitweise kommt, annimmt und dennoch Gott lobt und ihn anbetet. Puh, stöhnen jetzt manche vielleicht innerlich, das ist viel verlangt, sehr viel verlangt. Das kann ich nicht schaffen. Und da haben Sie recht. Das schafft kein Mensch aus eigener Kraft. Es geht nur und ausschließlich so, dass sie Jesus ihr Leben umfassend zur Verfügung stellen und ihn sein siegreiches Auferstehungsleben in ihnen und durch sie leben lassen. Wir kennen das schon, wir haben das gestern ausführlich behandelt. Wenn sie stattdessen nur die Zähne zusammenbeißen und sich zusammenreißen und sich disziplinieren und alles von sich selbst erwarten, werden sie es nicht schaffen. Sie werden scheitern. Es geht nur so, dass wir unseren inneren Blick immer wieder während jedes Alltags konsequent und immer wieder neu auf Jesus, den Auferstandenen, richten, der in uns lebt und uns durch sein siegreiches Auferstehungsleben zu Menschen und Persönlichkeiten werden lassen will, die auch die Einsamkeit um seinetwillen ertragen. Er tut das. Wir helfen mit und gehen mit, aber er tut das Entscheidende. Und jetzt schauen wir weiter, wie es mit Noah weiterging. Punkt 2, Noahs Beharrlichkeit. Vers 7, Hebräer 11, 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Das ist eine interessante Feststellung. Der Glaube beginnt ja immer damit, dass Gott sein Wort zur Verfügung stellt, dass das Wort einen Menschen erreicht und der dann reagiert. So kommt Glaube zustande. Und genauso war es bei Noah auch. Er bekam ein Wort von Gott und dieses Wort war atemberaubend. Es betraf Dinge, die man zu dem Zeitpunkt, als das Wort gegeben wurde, wirklich noch nicht sah. Und trotzdem, obwohl Noah dieses atemberaubende Wort bekam, es wird eine Flut kommen, bau schnell ein Schiff, obwohl das nicht sichtbar war, stellte sich Noah mit dem ganzen Gewicht seines Lebens auf dieses göttliche Wort. Hören wir es, 1. Mose 6, 13 bis 17. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sinnflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Und alles, was auf Erden ist, soll untergehen. All dies musste für Noah gänzlich unglaublich klingen. Immerhin, zu einer Flut braucht es Wasser. Es braucht Regen, viel sogar. Aber Regen kannte man nicht. Und auch Noahs Lebenserfahrung, klang eben schon an, war nicht gering. Sie umfasste 500 Jahre. Noah musste also gegen seine Lebenserfahrung Gottes Wort Vertrauen entgegenbringen. Und darüber hinaus verstand Noah nichts von Schiffbau. Kein Mensch verstand damals etwas von Schiffbau. Die Arche war nach vorsichtigen Berechnungen etwa so groß, wie anderthalb Fußballfelder lang sind. Sie hatte drei Stockwerke und mit ihren Decks ein Ladevolumen von etwa 40.000 Kubikmetern, also ein sehr großes Schiff. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Arche zwar nicht steuerbar war, weil sie kein Steuer hatte, aber selbst größere Wellen nehmen konnte wie ein Kork. Und solch ein Schiff sollte Noah nun bauen. Und das mitten auf trockenem Land. Kein Wasser weit und breit, kein Regen, keine Wasserflut in Sicht, aber ein Schiff bauen. Auf die Menschen muss das überaus lächerlich gewirkt haben. Sicher konnte sich auch Noah das alles in keiner Weise vorstellen. Und doch baute er die Arche und zeigte, dass er dem von Gott gegebenen Wort traute. Und jetzt müssen Sie sich das vorstellen, wie dieser Glaube angegriffen worden sein muss. Also stellen Sie sich vor, Sie erhielten eines Tages von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen. Sie müssten dazu den Gartenzaun vor Ihrem Häuschen hier in Frauenhain, die Gartenlaube, den Gartenteich, falls vorhanden, und Ihr Wohnhaus einreißen, um den nötigen Platz zu bekommen. Der Rumpf des Schiffes würde aber trotzdem bis auf die andere Straßenseite reichen. Sein Bug würde turmhoch im Erdbeerbeet von Nachbar Krause gegenüberstehen. Und nun stellen Sie sich vor, was passieren würde. Unglaublich würden die Menschen sagen, nun hat er doch gerade sein Häuschen Wärme gedämmt, neu gestrichen und die Gehwegplatten neu verlegt und jetzt reißt er alles wieder ein. Was geht hier vor? Und dann würden die Leute an dem Wohnwagen klingeln, an dem sie jetzt kampieren, und würden nachfragen. Sagen Sie mal, würden Sie fragen, was geht hier eigentlich vor? Sind Sie jetzt komplett verrückt geworden? Sie reißen ja hier alles ein. Nun würden Sie sagen, es wird hier alles überflutet werden und deswegen baue ich ein Schiff. Die sogenannte Frauenhainer-Arche. Und damit Platz für die Arbeiten wird, müssen die Gebäude weg. Das macht nichts, denn die gehen sowieso unter. Die Leute würden sich an den Kopf fassen. Hören Sie mal, würden sie sagen. Letztes Jahr sind die Kosten fürs Wasser schon wieder enorm gestiegen. Ich habe im Sommer noch nicht mal den Rasen sprengen können. Höchstens nach 18 Uhr. Der Klimawandel, Sie verstehen schon. Und Sie faseln etwas von einer Flut daher. Sie haben wohl was Falsches gegessen. Und dann würden die Leute ganz aufgeregt zur Zeitung und zum Fernsehen laufen und dann die Radioleute und Fernsehleute würden Übertragungswagen schicken und Reporter und alles wäre voller Antennen und Kameras. Und dann würden die Nachbarn und Verwandten herbeigeholt, die müssten Interviews geben, wer sie sind. Ja, und schließlich kämen die Reporter natürlich auch zu Ihnen und würden fragen, Sie sind also sicher, dass eine gigantische Flut kommt? Woher haben Sie diese Sicherheit? Nun, Gott hat es gesagt, würde ihre Antwort lauten. Die Reporter würden lachen. Das kann jeder sagen. Haben Sie denn Ingenieure, Stahlarbeiter, Werftleute und so weiter? Wer soll denn das Schiff bauen? Nein, würden Sie sagen, ich habe keine Ingenieure, keine Stahlarbeiter und keine Werftleute. Ich habe noch nicht mal Konstruktionspläne. Ich habe nur meine Hände, ein paar Werkzeuge, genügend Holz, ein paar Helfer und die Anweisungen Gottes. Das ist alles. Die Reporter könnten es nicht fassen. Ja, aber wie wollen Sie denn steuern? Ein Steuer ist nicht geplant, würden Sie antworten. Gott hat nur gesagt, dass der Kasten schwimmen soll. Das ist alles und das reicht ja auch. In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten wäre die Arche von Frauenhain auf den Titelseiten sämtlicher Zeitungen. Sämtliche Magazinsendungen der Fernseh- und Rundfunkanstalten würden von ihr berichten und es würde ein rührendes Gelächter durch deutsche Lande gehen. Die Leute würden sich auf die Schenkel klopfen vor Vergnügen. Pommesbuden und Bierstände würden sich rund um die Schiffsbaustelle ansiedeln. T-Shirt-Verkäufer, Button- und Andenkenverkäufer würden schwindelerregende Umsätze machen. Die Anwohner würden Fensterplätze zum Bauplatz hin für 90 Euro die Stunde vermieten. Alle würden ihre helle Freude haben an ihnen und ihrem verrückten Schiff. Nur glauben. Glauben würde keiner. Und niemand würde überleben, wenn die Flut kommt. Nur die Bauleute des Schiffes würden Zuflucht finden in dem Rettungskasten, den sie gebaut haben. So ähnlich muss es für Noah gewesen sein. Er wurde verachtet, verlacht, für verrückt erklärt und beschimpft, mindestens 100 Jahre lang. So lange musste er standhalten. So lange musste er beharrlich sein. So lange hatte er nur, in Anführungsstrichen, Gottes Wort. Sonst hatte er nichts Sichtbares, auf das er bauen konnte. Und jeden Morgen musste er neu entscheiden, ob er nun weitermachen wollte mit dem Schiff oder nicht. Aufgeben oder den Glauben bewähren. Und 100 Jahre lang hat sich Noah Tag für Tag neu und kompromisslos dem Wort Gottes über das, was man noch nicht sah, hingegeben. 100 Jahre. 100 Jahre gegen alle Lebenserfahrungen und gegen den Augenschein hat er die Arche gebaut. Noah war wirklich beharrlich. Und dann tat er noch etwas, Vers 7, Hebräer 11, 7, durch den Glauben sprach er, nämlich Noah, der Welt das Urteil und hatte ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah hat die Leute gewarnt. Er sprach der Welt das Urteil, wie der Hebräerbrief sagt. Er sprach das Urteil laut aus, das Gott ihm mitgeteilt hatte. Noah baute und predigte 100 Jahre lang. Und natürlich war auch sein Predigen ein Akt des Glaubens. Denn sehen konnte man das Gericht Gottes nicht. Im Gegenteil, die Sonne schien, die Vöglein zwitscherten, Bier und Schweinshaxen schmeckten den Menschen wie eh und je. Sie heirateten und ließen sich heiraten. Es war alles so friedlich, gänzlich friedlich und unverdächtig. Kein Mensch konnte sich vorstellen, dass Gottes Gericht wirklich kommen könnte. Und Noah hat durchgehalten und gewarnt vor Gottes Gericht. Er war beharrlich. Er stellte sich gegen den Augenschein rundum, ganz und gar, auf das von Gott gegebene Wort. Solche Beharrlichkeit müssen wir lernen. Und wenn ich jetzt einen Stift hätte, der rot in der Luft unterstreichen könnte, würde ich ihn zur Hand nehmen und unterstreichen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Christen in der Bundesrepublik in den kommenden Jahren noch so sehr viel ganz Großes bewegen werden. Die Bedrängnis der Christen hat längst begonnen, sie hält sich noch in Grenzen. Wir wollen es nicht übertreiben, aber sie ist da. Und Zeiten der Bedrängnis sind in der Geschichte der Christen eigentlich niemals Zeiten gewesen, wo sie beeindruckendes Großes auf die Beine gestellt hätten. Jesus hat einmal gesagt, das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 13, wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn die Zeit der Bedrängnis der Christen da ist und sie wird bei uns stärker werden, dann ist Beharrlichkeit gefragt. Beharrlichkeit. Solche Beharrlichkeit brauchen wir. Das ist nicht einfach. Wir sind alle davon geprägt, dass wir gerne sichtbaren Erfolg haben wollen. Wir meinen, es müsste immer rüstig vorwärts gehen, dass die Gemeinden schön wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Ist ja auch gar nicht schlecht. Wir möchten, dass alles immer größer und schöner wird und eines Tages können wir uns zurücklehnen und auf ein großes, gelungenes geistliches Werk zurückblicken. Aber wenn die Bedrängnis der Christen kommt, dann werden nicht mehr die großen, sichtbaren Dinge geschehen. Und Jesus ruft uns dann in die Beharrlichkeit des Glaubens und will, dass wir uns darin bewähren, ohne großes Gemeindewachstum, ohne Zahlen, die in die Höhe schnellen, ohne dass alles immer schöner und ansehnlicher wird. Jesus ruft uns heute in die Beharrlichkeit des Glaubens und will, dass wir uns dort bewähren. Und je eher wir das begreifen und je eher wir das annehmen können, umso besser für uns. Denn dann sind wir genau da, wo Jesus uns haben will. Also, verachten wir bitte nicht die Beharrlichkeit des Glaubens. Jesus will sie in uns wachsen lassen. Wir müssen es nicht selber bringen. Er will sie in uns wachsen lassen. Er will, dass wir Menschen mit einem beharrlichen Charakter werden, der Jesus treu ist. Einfach nur treu. Beharrlichkeit ist dasjenige Persönlichkeitsmerkmal, das in der Zeit Noahs und wahrscheinlich auch in unserer Zeit von größter Bedeutung ist. Und der Glaube an Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist ja in uns lebt, der bringt diese Beharrlichkeit hervor. Es hat immer Zeiten gegeben, wo Christen erfolgreich waren und die Gemeinden florierten. Und sicherlich waren diese Zeiten etwas Schönes und Begeisterndes, keine Frage. Aber es gibt eben auch andere Zeiten, wo Christen trotz vieler Arbeit keine großen Dinge mehr bewegen. Auch Noahs Zeiten waren so. Bedenken wir, Noah hat 100 Jahre lang seinen Landsleuten gepredigt. 100 Jahre, das war doch eine ganz schön lange Zeit. Aber am Ende glaubten doch nur Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen. Also 8 Leute, wenn ich richtig gerechnet habe. Und das nach 100 Jahren lippenzerfransender Predigttätigkeit. Gemessen an unserem heutigen Erfolgsdenken wäre Noah ein Versager. Der hätte ja nur eine Gemeinde von 8 Leuten zustande gebracht. Der muss ja was falsch gemacht haben, oder? So würden wir vielleicht urteilen. Aber Gott urteilte anders. Als die Tür zur Arche sich schloss und die Brunnen der großen Tiefe mit furiosem Krachen emporsprudelten und dann der Regen einsetzte, da wurde nur der vermeintlich erfolglose Noah gerettet und seine kleine Schar. Und die anderen kamen um. Und darum nehmen Sie doch bitte, bitte jeden kleinen, popeligen Alltagstag mit seinen immer wiederkehrenden, nicht selten vielleicht auch etwas langweiligen oder auch nervtötenden Pflichten und Tätigkeiten, nehmen Sie diesen popeligen Alltag freundlich an und bitte bewähren Sie Ihren Glauben darin. Weichen Sie nicht aus und warten Sie nicht auf bessere Zeiten. Noah hat es gemacht und ist sehr gut damit gefahren. Denn von den Leuten, die ihn damals verspotteten, redet heute keiner mehr. Von ihm aber, dem Beharrlichen, dem Glaubenden, dem im Kleinen Treuen, redeten und reden Generationen von Menschen durch die Jahrtausende hindurch. Und noch heute wird sein Name genannt als einer, der beharrlich blieb im Glauben über lange, lange Zeit. Amen.